Big Heart, der Mom-Podcast für dich und dein Baby. Mit mir, Johanna Klum. Hi zusammen und herzlich willkommen zu Little Big Heart, der Mom-Podcast für dich und dein Baby. Dies ist ein Podcast für Schwangere, Mamas und Papas und alle, die Eltern werden wollen. Die Zeit der Schwangerschaft, die Geburt und auch die erste Zeit mit Baby zu Hause ist super aufregend, mega spannend, voller Veränderungen. Auf einmal gibt es lauter Fragen, die man sich noch nie vorher gestellt hat. Und das Leben, wie es bis dahin war, wird komplett auf den Kopf gestellt. Und genau um diese Zeit soll es in unserem Podcast gehen. Ich bin Johanna Klum, Mama und Moderatorin und lade mir zu jeder Folge passende Experten ein, mit denen ich super offen und ehrlich über alles sprechen will, was werdende und frisch gebackene Eltern bewegt. Wir möchten euch in dieser ganz besonderen Lebensphase begleiten, über Fragen, über Sorgen und mögliche Totalausfälle sprechen, durch die man als Eltern vielleicht einfach auch mal durch muss. Aber vor allem wollen wir mit euch die Vorfreude teilen, diese wirklich ganz besondere Zeit genießen und euch Mut machen und mit unseren Erfahrungen unterstützen. Ich selbst bin zweifache Mama, meine Tochter ist 4 Jahre alt und mein kleiner Sohn 1. Und ich freue mich echt, wenn ihr mich und Mom auf unserer Podcast-Reise begleitet. Heute habe ich schon zum zweiten Mal Ramona Bergkay zu Gast. Viele von euch kennen sie schon. Sie ist seit 16 Jahren Hebamme aus Leidenschaft und begleitet jeden Tag Schwangere und Mütter und ist auch selber Mama. Und ich freue mich echt sehr, dass wir heute wieder sprechen können, Ramona. Herzlich willkommen. Hallo. Und ja, vielleicht erzählst du nochmal für die Zuhörer, die zum ersten Mal dabei sind, warum du eigentlich so gerne Hebamme bist.
Erstmal hallo. Ich bin so gerne Hebamme, weil es einfach jedes Mal ein absolutes, unvorstellbares Wunder ist, eine Familie dabei zu begleiten, eine Familie zu werden und dieses kleine Leben begrüßen zu dürfen. Es ist einfach jedes Mal einzigartig und ich glaube, es gibt wenige Berufe, wo so einzigartige Dinge jedes Mal wieder neu passieren. Da bin ich sehr gesegnet.
Ich habe mir gerade die Frage gestellt, ob, wenn ich das immer wieder sehen würde, ob ich dann mittlerweile so 34 Kinder hätte.
Das nicht unbedingt. Aber es ist schon wirklich eigentlich unfassbar, dass es etwas gibt, was jedes Mal so anders ist und jedes Mal aber so einzigartig schön und so voller Liebe. Also, ja. Habe ich fast ein Tränchen im Auge.
Ja, es war wirklich schön. Und heute erwartet uns eine ganz besonders spannende Folge mit einem Thema, was alle werdenden Eltern beschäftigt, wenn man sich das auch noch gar nicht so richtig vorstellen kann. Wie wird es denn mal sein? Ja, es geht um die ersten Tage mit Baby zu Hause. Es ist da, das kleine große Glück. Und es ist eine Zeit, wo man ja sich erstmal finden muss. Ich weiß auch noch, wie ich selbst total aufgeregt war beim ersten Kind mit dem Baby nach Hause. Gefühlt wollte ich aus dem Krankenhaus gar nicht weg, weil ich irgendwie dachte, oh Gott, bin ja ganz alleine und was mache ich denn eigentlich? Das ist die erste Zeit nach der Geburt, ist super besonders und sehr aufregend. Aber auch mit viel Unsicherheit belegt.
Ja.
Das ist das Wochenbett, über das wollen wir heute sprechen. Was genau ist denn eigentlich das Wochenbett und wie lange dauert das?
Ganz platt gesagt sind das Wochenbett 8 Wochen nach der Geburt. Mhm. Das ist eine Zeit, in der die Frau sich viel schonen soll, jetzt mal ganz allgemein gesagt. Da wir aber in einer Zeit leben, in der man immer schnell wieder funktionieren muss, geht das Wochenbett so ein bisschen unter. Und wir als Hebammen kämpfen total dafür, dass Familien wirklich auch sich selber diesen Raum geben. Das ist echt ein bisschen Arbeit, weil wirklich der Trend in die Richtung geht, dass man immer schneller einfach wieder funktioniert und Dinge erledigt. Und dem anfänglichen Wochenbett liegt wirklich ein Zauber inne. Das kann man gar nicht beschreiben. Wenn man Eltern besucht, die mit ihrem Kind in ihrem Elternbett liegen mit und eigentlich den ganzen Tag nur das Baby anschauen wollen. Mm. Und diese Zeit sollen die auch genießen. Es geht unfassbar schnell vorbei. Und es ist viel Arbeit, den Eltern vorher auch wirklich klar zu machen, ihr braucht dann Zeit für euch.
Yeah.
Weil der Alltag läuft automatisch weiter. Ich weiß nicht, ob du die Möglichkeit hattest, auch wirklich 8 Wochen abzuschalten. Weil ich habe ja schon mitgekriegt, du gehörst auch zu den Powerfrauen, die gerne durchstarten. So bin ich auch. Ich habe mir im Nachhinein zu wenig Ruhe gegönnt. Und das versuche ich jetzt aber allen anderen weiterzugeben, allen anderen Müttern und Familien, dass das ganz wichtig ist.
Ja, Ramona, ich habe mir echt gedacht, oh Mann, ey, du hast wirklich in meinem Leben gefehlt da. Du hättest echt da sein müssen, du hättest da sein müssen und mir sagen müssen, Johanna, du wirst es bereuen, weil du nimm dir die Zeit, du brauchst sie. Und ich bin totale Powerfrau, arbeite für wirklich wahnsinnig gerne und es gibt so viele spannende Projekte, die ich auch liebend gerne mache und auch gleich als junge Mama wieder machen wollte. Und in meinem Beruf bedeutet das halt auch große Verpflichtung. Wenn ich nicht komme, dann kann nicht jemand anderes mal kurz an dem Tag den Computer übernehmen oder so oder irgendwelche Aufgaben, sondern dann geht halt die Sendung nicht. Und deswegen war ich nach 3,5 Wochen wieder am Set. Und ihr dürftet jetzt mal...
Da hat aber deine Hebamme mit dir geschimpft, oder?
Ramonas Gesicht ist gerade auch nicht gut. Und ganz ehrlich, also ich weiß, also ich kam mir auch irgendwie so, bis zum gewissen Grad kam ich mir auch sehr so stark als starke Frau vor und so. Und im Nachhinein würde ich mir echt wünschen, ich hätte mehr Zeit gehabt. Also es ging bei mir nicht, weil dieses Projekt war genau da und hat auch sehr viele andere Drehs beinhaltet, die ich alle sonst nicht hätte machen können, wenn ich nicht damit gestartet wäre. Und ich liebe das auch sehr, deswegen habe ich das auch gern gemacht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Zeit wirklich gebraucht hätte, noch länger.
Und das ist vielen nicht bewusst. Ne? Und man braucht manchmal auch andere Frauen, die einem sagen, es ist okay.
Voll.
Weil man fühlt sich ja auch gut. Also ich habe das 3 Wochen vor meinem ersten Kind auch noch Geburten gemacht mit einem riesigen Bauch. Und ich fühlte mich auch wie Hulk. Ne? Ich bin voll schwanger und ich mache voll Geburten. Das war damals okay auch so. Aber an so vielen Punkten muss man wirklich mal kurz gerüttelt werden. Pass auf, auch wenn du gerade, weil man hat so viele Endorphine in sich, wenn man ein Kind geboren hat. Und man denkt, ey, ich habe ein Kind geboren und ich bin super stark, auch wenn ich nur 2 Stunden geschlafen habe. Man hat zum Glück Endorphine, damit man das schafft. Aber die sind auch ein bisschen irreführend, dass sie einem so suggerieren.
Sie gauken in einem anderen Gesamtzustand vor. Ja, als der eigentliche, ne? Ja. Also ich habe das zum Beispiel jetzt mit meiner Schwester gemacht, die auch Mama geworden ist. Und schon im Vorfeld hatte sie irgendwie für auch ein paar Wochen nach der Geburt die Taufe geplant in Frankreich.
Oh mein Gott.
Und ich nur so, Moment, warum tust du das? Und sie war so, naja, du hast doch auch nach der Geburt so früh wieder und ist doch super. Und ich so, nee.
Ja.
Und alle mal zurück und den Mann ausgebremst, der schon kurz vorm Flügebuchen war. Ich meine, die Männer können es ja noch weniger irgendwie im Vorfeld wissen, wie es dann mal sein
Absolut.
Wird. Und haben ja körperlich auch keinerlei Veränderungen, außer vielleicht ein paar graue Haare, ein paar Augenringe mehr oder so. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension. Also, wenn ihr könnt, dann unbedingt. Und lasst euch das von 2 Frauen, die auch voller Energie sind und total ihr Ding machen, gerne sagen so, ey, nehmt euch die Zeit. Sie ist nämlich wunderschön, wenn man gar nicht viele Verpflichtungen hat.
Genau.
Was sind denn die man machen sollte? Wofür ist das Wochenbett da?
Wirklich zum Regenerieren und vor allem, dass wirklich aus dem Liebespaar ein Elternpaar wird. Ganz langsam. Also, dass eine Familie zusammenwächst. Das ist einfach diese gemeinsame Zeit. Das ist verrückterweise so, als wenn man in ein fremdes Land fliegt mit anderen Kulturen und auf einmal da steht und eine neue Sprache lernen muss. Weil dieses mit dem Kind, das ist einfach, du weißt nicht sofort, was willst von dir. Du findest es langsam heraus und du brauchst dafür Zeit. Und als Team funktioniert es viel besser. Also, es ist ein Zusammenwachsen am Anfang. Und es, ich glaube, man muss tatsächlich, auch wenn einem das nicht bewusst ist, da dann auch mal lernen, Hilfe anzunehmen. Weil wenn es so darum geht, irgendwie sich einzurichten darauf, was brauche ich so, wenn mein Kind kommt, dann ist natürlich wichtig zu wissen, ich muss einen Kinderwagen 10 Wochen vorbestellen, damit ich den kriege, den ich haben will. Aber was viel wichtiger ist, weil vielleicht regnet es ja eine Woche, wenn es Kind geworden ist, was viel wichtiger ist, das emotionale Umfeld zu bereiten. Also es geht nicht um das materielle Nest, sondern um das emotionale Nest, dass das Nest zusammenhält. Und das geht am besten als Team. Und wenn, es geht ja auch viel ums Stillen am Anfang, das braucht ganz, ganz viel Zeit und Ruhe und ist aber extrem zeitaufwendig. Und wenn man halt jetzt gefühlt den ganzen Tag nur stillt, dann möchte man nicht zusätzlich sich Gedanken darüber machen, okay, wenn Tante so und so kommt, haben wir noch zu trinken da, was essen wir überhaupt heute Mittag? Solche Dinge, die den ganz normalen Alltag bestimmen. Man hat halt nicht Frühstück, Mittagessen, Abendessen, sondern man ist 24/7 on Achse und aufmerksam für dieses Kind.
Ja,
und daran
also
muss man sich gewöhnen.
Vor, ihr seid McDrive und das Kind hat einfach alle 20 Minuten Bock auf Pommes.
Genau.
Ich wollte vielleicht auch noch mal so ansetzen, weil ich mich gerade versucht habe, so zurückzuführen. Ne? Und ich hatte 2 sehr unterschiedliche Geburten und beide waren sau anstrengend. Die erste war noch krasser als die zweite. Und also in meinem Fall waren es zum Beispiel 21 Stunden Wehen. Das
ist nicht schön. Ich hatte beim ersten auch 17 Stunden.
Ja.
Das ist nicht feierlich.
Das ist das Anstrengendste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Das war unglaublich anstrengend und es war auch sehr schmerzhaft. Und ich war danach total erschöpft. Und daraus kommt ihr dann. Und dann könnt ihr ja nicht erstmal sagen, so, boah, jetzt muss ich mich mal richtig ausschlafen, sondern dann geht es erst los.
Genau.
Na, das dann, ist halt der Moment.
Ab dann ist diese 24-Stunden-Rufbereitschaft. Genau. Das ist auch manchmal dieses, man schläft ja am Ende der Schwangerschaft nicht gut. Und dann ist so dieses, ja, ich will, dass das Kind jetzt kommt, weil ich muss mich mal ausruhen. Da muss man so ein bisschen bedenken, dass dann danach was anderes auf einen wartet. Ne? Nicht jetzt negativ besetzt, sondern einfach, dass es halt auch weitergeht. Aber ja, und jetzt sagst du gerade was ganz Spannendes, dass du total fertig warst. Mein Problem sind meistens auch die Mütter mit zweiten, dritten Kind, wenn die eventuell zum Beispiel bei der dritten Geburt eine flotte, relativ gute Geburt hatten, die halt auch ohne Geburtsverletzung, die denken dann zu Hause, ja, mir tut ja nichts weh, mir geht super gut, ich starte jetzt voll durch, ich bringe ab morgen bringe ich die Kinder wieder in den Kindergarten. Die muss ich total zügeln, die muss ich total runterholen, weil auch zum Beispiel im Wochenbett der Beckenboden eine riesengroße Rolle spielt. Ne? Und egal, ob du in irgendeiner Form eine Verletzung hast, der Beckenboden, der ist gedehnt. Der hat einfach wochenlang viel, viel mehr Ballast getragen.
Genau, und unseren Beckenboden, den wollen wir natürlich schonen, wieder aufbauen. Keiner von uns hat Bock, irgendwie mit 60 eine Windel zu tragen.
Definitiv.
Und das ist einfach ein Thema, was man auch nicht unterschätzen darf, wenn es einem gut geht.
Ganz genau.
Nach der zweiten Geburt ging es mir auch viel schneller, viel besser. Und ich konnte aufstehen und konnte rumlaufen. Und da hat meine Hebamme, die hat eine Regel, da bin ich sehr gespannt, was du zu der sagst. Die sagte nämlich, eine Woche im Bett, eine Woche am Bett und eine Woche ums Bett herum.
Ja, das ist gut.
Das war so,
das ist super.
Das war so ihre Ansage. Und die war sonst immer so total lässig und entspannt. Und ja, kannst du machen, kannst du machen, kannst du machen. Und da war sie auf einmal so voll straight.
Ja.
Und das fand ich total interessant, weil da habe ich sofort natürlich auch richtig zugehört und habe das ernst genommen.
Sie meint es ernst.
Weil sie einfach viele Sachen vorher auch nicht unbedingt einhergehend mit strenger Literatur interpretiert hat, sondern gesagt hat, ja, kannst du auch so und so machen. Aber da war sie so total sicher und war so, du musst echt liegen und heilen und dein Körper muss sich erholen. Und dann nach einer Woche am Bett, also kannst dich auch mal hinsetzen und so, aber nicht mehr als mal kurz irgendwie auf Toilette oder auf die Couch und dann legst du dich wieder hin. Eigentlich sollte ich, nee, am Bett war immer noch am Bett. Mhm. Und ums Bett herum war halt so, okay, du darfst auch vom Bett zur Couch, aber keine Ausflüge nach draußen, das kannst du dann danach machen.
Mhm.
Und das hat mich auch, das hat mich schon gejuckt irgendwann, aber ich habe wirklich mich ziemlich gut dran gehalten und habe das Gefühl, bis jetzt hat sich das sehr gut angefühlt.
Man ist einfach viel schneller wieder auch fit. Also es hört sich ja verrückt an, wenn man sich dann schon, um später dann mehr durchzustarten. Aber das ist schon gut, weil die Frauen machen es nicht. Also muss da, ne, weil die einfach, ach nee, eben schnell noch 2, 3 Maschinen an, Wäsche an oder, also dass man muss die Frauen wirklich zügeln. Mhm. Und das ist ja nicht irgendwie, weil wir einfach so streng sind und Bock haben, euch zu maßregeln, sondern weil wir einfach merken, dass der Körper nach dieser wahnsinnigen Anstrengung, man hat immer Blut verloren, das ist normal, aber das muss man alles irgendwie regulieren, regenerieren. Da ist, hormonell ist da Zirkus, da ist ein Auf und Ab. Und es ist für alle Beteiligten schöner, wenn die Frau wirklich ihr Ruhefenster hat. Und ich nenne auch immer gerne die Männer Wochenbettmanager.
Ja, genau. Jetzt kommen nämlich die Wochenbettmanager ins Spiel, weil das ist ja auch ganz wichtig. Wie können wir die Männer mit einbeziehen?
Indem wir mit ihnen reden.
Okay.
Ne? Also es ist einfach schon dieses, dass viele Männer einfach sich denken, okay, wenn unser Kind geboren ist, vielleicht kriege ich eine Woche Urlaub, 2 Wochen Urlaub. Also da ist immer so dieses, okay, dann habe ich da eine Woche oder 2 Urlaub und damit ist das, und dann gehe ich wieder arbeiten. Also ein Bewusstsein dafür schaffen, dass sie mit eine Verantwortung zum Beispiel sogar dafür haben, dass das Stillen klappt. Also ich nehme die total mit in die Verantwortung und sage, wenn du deinen Job als Wochenbettmanager gut machst, dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass Stillen klappt, ums Vielfache. Und es geht
Stillen
nicht darum.
Das ist ja auch ein riesengroßes Thema, ne? Und das ist eins, was auch ich zum Beispiel höchst romantisch erwartet habe. Und dann, Freunde, gab es erstmal eine Vollkatastrophe. Und von der erzähle ich euch in der nächsten Folge, weil da widmen wir nämlich dem Stillen eine ganze Folge, weil es auch ein wirklich viel komplizierteres Thema ist, als man denkt.
Ja.
Aber jetzt machen wir das nicht, sondern du nimmst die Wochenbettmanager da rein.
Und ich sage, du musst nicht alles. Das geht gar nicht darum, dass du jetzt einkaufst, wäschst, Essen machst. Du musst nicht alles machen, du musst nur gut organisieren können und gut verteilen. Und das ist sowas, ich habe ja in der ersten Folge darüber gesprochen, dass ich Schwangeren gerne empfehle, abends schon mal eine Runde mit ihrem Partner spazieren zu gehen. Und das sind diese Phasen, in denen die schon mal zusammen überlegen können, okay, einmal auf ganz materieller Basis, wo kriegen wir in den ersten 2 Wochen Essen her?
Ja.
Es wollen 1000 Leute besuchen, deswegen lässt sich das relativ gut verteilen, wer Essen macht. Das sind meistens dann ne, Eltern, Schwiegereltern, Geschwister. Und wie sieht das mit Wäsche aus? Das muss der Mann übernehmen, weil wir Frauen können schlecht volle Wäschekörbe abgeben, weil wir denken immer, ich schaffe das alles. Ihr schafft alles, was ihr machen möchtet, nur
was
ist der Preis? Ja. Genau. Und ein Mann hat da eigentlich kein Problem mit, einfach einen schmutzigen Wäschekorb der Mama in die Hand zu drücken, zu sagen, bring uns das bitte sauber wieder. Also es geht nicht um 8 Wochen Wochenbett, sondern vor allem um die ersten 2, je nachdem 3 Wochen. Dass geklärt ist, wer macht die materiellen Dinge, wer geht uns einfach 2 Kästen Wasser holen in der ersten Zeit, bringt das einfach mit. Ihr dürft euch das Kind dann angucken und dann relativ zeitnah wieder gehen. Und dann natürlich auch das Emotionale. Wo habe ich die Möglichkeit, mir Hilfe zu holen? Ich habe den Kontakt zu meiner Hebamme. Gibt es eventuell zu der Hebamme noch eine Stillberaterin? Wen habe ich noch so in petto für Fragen auch für die erste Zeit? Und solche Dinge bespricht man dann zum Beispiel, wenn man regelmäßig abends sich so eine Zeit gibt, was auch eine große Rolle spielt, ist, dass man vorher so ein bisschen für sich erörtert, wie sieht es eigentlich bei mir in der Familie so aus mit so Themen Stillen und Babys und so, weil teilweise ist das so, das Kind kommt und dann kommen irgendwie haarsträubende Ratschläge, die Betonung liegt auf Schläge,
okay,
von Verwandten und sehr nahen Verwandten von Eltern, Schwiegereltern, die sagen, das Kind wird ja so nicht satt. Das kannst du so nicht machen. Oder leg das Kind mal hin, du verwöhnst das. Das sind diese ganzen Themen, die treiben Eltern nachts umher. Und wenn diese ganzen Ratschläge nicht kämen, dann wären viele Eltern viel, viel entspannter, weil sie einfach aus ihrem Gefühl heraus einfach ihr Ding machen würden.
Ja.
Aber so ist man ja direkt auch durch die Hierarchie, denkt man, Gott, ich will doch alles nur richtig machen für mein Kind. Und meine Mama hat mich ja auch großgezogen, dann wird das schon so sein. Also,
da darf man sich, glaube ich, auch bewusst machen, es ist ja Gott sei Dank so, dass wir und die Gesellschaft und die Wissenschaft und auch die Informationen an sich einfach sich immer weiterentwickelt. Mhm. Wir wissen auch, dass viele Sachen, die bei unseren Eltern noch als ganz richtig und auf jeden Fall so galten, heute als falsch erwiesen sind.
Aber die sagen das trotzdem.
Ne? Ja, aber die das auch gar nicht mehr mitgekriegt haben, weil die mussten sich ja nicht nochmal mit dem Thema Schwangerschaft ganz beschäftigen.
Genau.
Und wir wissen heute, dass es nicht so etwas wie an Stillen überfüttern gibt, zum Beispiel. Und da ist es wahrscheinlich wirklich ganz gut, wenn man auch das vielleicht auch manchmal durch den Mann, aber auch selber ist man manchmal vielleicht ein bisschen überfordert davon, aber auch sagt, danke, aber wir machen das alleine.
Genau, und das ist das, was ich meinte mit dem vorher nochmal, wenn die wirklich zu zweit alleine sind, in Ruhe reden können, wie sieht das in unserer Familie aus? Wer wird sich viel einmischen, wer wenig, das weiß man vorher nicht. Was halt das Allerwichtigste ist, was ich denen vorher sage, ist, bleibt Team. Weil wenn nämlich dann der Vater daneben sitzt, während die Frau stillt und die Schwiegermutter sagt, das Kind wird nicht satt und der Mann sagt dann, Schatz, ich glaube, unser Kind wird nicht satt, dann bricht einem das Herz.
Ja,
ne?
Ja.
Und man denkt, oh Gott, also wenn man, da ist manchmal das Zauberwort Diplomatie.
Ja.
Die dürfen alles sagen, wenn sie wollen und man selber nickt es vielleicht ab und wenn die Türe wieder zu ist, macht man sein Ding. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, weil auch unsere Eltern, die wollten ja auch nur das Beste
ja nur
vom
helfen,
Besten für uns.
Ne?
Aber wenn dann es nicht zu diesen Zwischenfällen kommt, wo es gibt dann Vertrauensbrüche. Also ich erlebe das oft. Und das ist gar nicht gewollt. Und dieser arme Mann, der will auch nur für sein Kind das Beste und denkt, okay, wenn die Mutti das sagt. Aber wenn man da vorher nur mal drüber gesprochen hat, ist diese ganze Situation sofort entschärft. Oder auch, dass man, weiß ich nicht, in manchen Kulturkreisen klar ist, da kommen jetzt erstmal 40 Mann die erste Woche. Das kann man alles besprechen, aber das muss man sich vorher Gedanken drüber machen. Ne?
Ja, also ich habe zum Beispiel das bei meinen beiden Kindern auch sehr unterschiedlich gehandhabt. Beim ersten hatte ich auch das Gefühl, ja natürlich, also natürlich dürfen die jetzt kommen, weil die sind ja auch wichtig und ich fühle mich zwar eigentlich nicht danach, aber
ich will ja auch mein Baby zeigen.
So war es gar nicht so unbedingt. Also
okay.
Da, ich hatte eigentlich schon das Gefühl, ich möchte lieber jetzt erst noch mal ein bisschen mehr so im allerengsten Familienkreis, weil ich erst mal ankommen wollte. Aber ich habe mich gar nicht so getraut, das so klar zu definieren. Mhm. Und ich war mir auch nicht so sicher, ob das okay ist, dass ich so fühle. Und habe dann auch ein paar Sachen zugelassen, die ich im Nachhinein bereut habe. Und wo ich gemerkt habe, ich fühle mich eigentlich nicht wohl in der Situation. Ich würde jetzt, und so habe ich das auch bei unserem Sohn gemacht, der jetzt 1,5 ist, ich würde es jetzt immer so machen, dass ich sage, wir sagen euch dann, wenn wir soweit sind.
Absolut.
Wir machen nicht vorher Ansagen und die wollten dann auch irgendwelche Reisen buchen. Und mir so, ja, weißt du was, ich weiß nicht, wann es kommt. Ja, also keine Ahnung, also das erste kam zu spät, vielleicht kommt es zweite zu früh, mal gucken. Und lasst euch da nicht festnageln. Ihr wisst nicht, was ihr für eine Geburt haben werdet.
Genau.
Ob es jetzt eine natürliche ist, ob es ein Kaiserschnitt ist, wie es euch danach geht. Gibt es Komplikationen? Läuft alles super easy? Wie fühlt ihr euch? Seid ihr bereit? Wollt ihr zeigen? Dann, glaube ich, ist ein Anruf genug, um den Verwandten zu sagen, kommt. Aber vielleicht geht es euch auch erst so, dass ihr erstmal ankommen müsst in dem Moment. und euch das alles ganz schlimm überfordert. Und deswegen,
ja, und auch könnt, so ein Schutzraum, also genau, dass man so eine Art Schutzraum schafft.
Gebt euch den Raum.
Ja, und dass den Männern vielleicht auch nochmal bewusster wird, dass sie den Schutzraum schützen müssen. Also ja, wir Frauen sind dann in so einer Situation, in der stehen wir nicht mit beiden Beinen fest auf dem Boden und können unser Territorium verteidigen, sondern dann sind wir gerade ganz, brauchen wir ganz viel Schutz. Und das kann ein Mann, das ist ja auch eine Riesenaufgabe, weil Männer sind ja teilweise außen vor. Die Frau stillt den ganzen Tag und irgendwie möchten die ja auch was tun und machen und für ihre Familie auch tun. Das ist eine große Verantwortung. Und wenn man die denen gibt, dann machen die das super gerne, aber sie müssen es wissen, ne?
Ja, ich glaube auch, das wäre zum Beispiel eine der Sachen, die Männer ja super gut übernehmen können, ist einfach so, okay, abschirmen.
Ja, das ist manchmal auch nur das Klingel ausstellen, genau, das Aushalten.
Abschirmen,
ne?
Und einfach auch so, einfach auch sich mit der eigenen Mama auseinandersetzen und sagen, nee, Mama ist jetzt noch nicht gut. Das ist jetzt so.
Ja.
Und wir müssen erstmal ankommen. Und zwar, wenn ich jetzt so ins Detail gehen darf, ja, vielleicht nicht die Birgit will nicht, ja, sondern wir sind noch nicht so weit.
Diplomatie.
Genau.
Genau.
Und
vor allem als Team. Das ist auch wichtig.
Ja, genau.
Weil dann fühlt die Frau sich auch unterstützt.
Und das ist gleich, und da ist ja auch die Begeisterung.
Liebesbeweis,
ne?
Auch.
Ja, voll. Die ist toll. Und es ist genauso wie, ach, was für ein schönes Gefühl, den Partner dann mit dem Baby im Arm zu sehen und so zu merken, ey, es ist jetzt echt ein Papa, ne? Abgefahren.
Ich liebe das auch, Frauen zu empfehlen, ambulant nach Hause zu gehen. Das muss natürlich jeder selber wissen, weil man hat viele Fragen, man hat viele Unsicherheiten. Man möchte da gerne auch direkt jemanden haben, der einem die Fragen beantwortet. Wir merken aber auch, dass zum Beispiel dieses Dreiergefüge zu Hause viel mehr Ruhe hat. Ab dem ganz häufig, meistens geht man ja so am dritten Tag nach Hause, meistens ist es dann zu Hause echt entspannter. Weniger Fluktuation, weniger Leute und ich kann das total, ich akzeptiere das total, wenn junge Paare das nicht wollen, weil die diese Unsicherheit haben, aber so dieses, ne, nach, also wenn die wirklich so nachdenken, die kommen nach Hause und gehen direkt in ihr Bett, in ihr eigenes Bett und liegen mit ihrem Kind da und können direkt so diese Ruhe genießen, das ist ein Traum.
Ja, ich habe das auch bei der zweiten Geburt gehabt
ja?
und gemacht, auch so ein bisschen, mein Mann war so auch
schön,
so mega dafür und ich habe am Abend entbunden, um kurz nach 21 Uhr und wir sind am nächsten Vormittag nach Hause gegangen.
Schön.
Und das war wirklich auch schön. Ich war so ein bisschen auch, oh, aber dann war das ganz toll. Und war sehr schön, weil meine Tochter noch eine Nacht bei meinen Eltern geschlafen hat.
Und jetzt nochmal so ein bisschen entspannter.
Noch so ein bisschen, so einen kleinen Puffer. Also sie hat uns besucht im Krankenhaus, aber sie hat dann nochmal da geschlafen. Und ja, das war auch cool. Was die Männer übrigens auch noch super gut machen können, wo wir gerade dabei sind, Nahrungsaufnahme sichern. Also ich hatte während des Stillens einen Jeber. Ich musste immer essen und trinken sowieso. Und das ist ja auch was Cooles, wenn einfach irgendwie klar ist, so der Mann macht immer irgendwie morgens. Also ich fand ein Büchermüsli super. Es gab nichts Besseres als irgendeine Form von Müsli mit frischen Früchten.
Hält ein bisschen länger vor.
Ja, es hat irgendwie auch, mir gab genug Nährstoffe da drin und das fand ich super. Und es ist ja auch als keine hohe Kunst. Das kriegt jeder Mann auf jeden Fall hin, der auch sonst nicht gewohnt ist, irgendwie was Aufregendes zuzubereiten.
Wenn man das nicht hinkriegt, kann es an die beste Freundin vielleicht weitergeben.
Genau, da kann man nämlich auch sagen, was gibt es noch so ganz konkrete Tipps, das Wochenbett vorzubereiten?
Also was definitiv eigentlich so eine absolute Hebammenempfehlung ist, ist eine richtig gute, reichhaltige Hühnersuppe. Jetzt nicht unbedingt für die Vegetarier, die machen dann eine Gemüsesuppe.
Mhm.
Aber das ist halt einfach wie so eine Kraftbrühe nochmal für nach die wirklich diese Anstrengung der Geburt zum Milch bilden. Und da kann man ja auch 2-3 Tage von essen.
Mhm.
Also da wirklich so Richtung Kraftnahrung gehen.
Das okay.
Und klar, trinken generell super wichtig. Und wie gesagt, alles gut zu verteilen. Ne, weil das ist einfach, man ist ja Tag und Nacht irgendwie wach und dann die Uhren ticken wirklich anders. Und man merkt manchmal irgendwie auch um eins dann so, wir haben ja alle noch nicht gefrühstückt. Also das Kind hat schon viermal getrunken, aber wir haben ja alle noch nicht gefrühstückt.
Ja.
Ne, das, was man auf jeden Fall auch vorbereiten kann, ist schon in der Schwangerschaft diesen ganzen Papierkram. Wir leben ja in Deutschland.
Oh Gott, ja.
Das und wir haben wunderbare Bezüge, die auch, für man auch sehr dankbar sein kann. Aber das kann man alles vorbereiten. Man kann sich ganz, ganz viel im Internet schon mal runterladen, alles schon ausfüllen. Das Einzige, was fehlt, ist immer die Geburtsurkunde.
Wisst ihr was? Dazu haben wir auch noch eine Knallerfolge für euch, die ihr euch angucken könnt, beziehungsweise anhören, wo es genau um all das so geht. Ich möchte mit dir gleich noch über Bonding sprechen. Was ist das? Wieso ist das wichtig? Und bitte auch über Sex.
Okay.
Machen wir auch gleich. Vorher gibt es jetzt mal eine Runde Short Little Questions.
Okay.
Und das heißt, ich habe mal 20 Sekunden für dich und 10 Fragen vorbereitet. Und wir gucken mal, wie viele wir in der Zeit schaffen. Ready?
Ready.
Und los. Nach der Geburt ging es sofort nach Hause. Ja oder nein?
Ja.
Wart ihr total entspannt oder sehr aufgeregt?
Halb, halb.
Hattest du eine Nachsorgehebamme, ja oder nein?
Ja.
War alles gut vorbereitet oder gab es spontane Noteinkäufe?
Noteinkäufe.
Viel Besuch oder zurückgezogenes Familienglück?
Zu viel Besuch.
Vorgekocht oder improvisiert?
Vorgekocht.
Ausgeschlafen oder müder Zombie?
Ausgeschlafen.
Ja? Ja? Wie hast du das gemacht?
Ich hatte so eine Schnarchnase.
Oh, geil. Ich hätte so auch gerne eine Schnarchnase gehabt. Hat dann einfach von Anfang an gut geschlafen.
Ja, ich weiß. Und das zweite auch. So nach einem halben Jahr haben die beide losgelegt. Aber die erste Zeit waren das so richtige Ratzeboden. Und mein zweiter hat den Spitznamen Bubu von seinem großen Bruder gehabt.
Weil der nur geratzt hat. Weil der Bubu gemacht hat?
Weil der immer nur Bubu gemacht hat.
Gott, wie süß, ne? Mhm. Viele werden dich jetzt eh nicht hassen.
Ich weiß. Scheiße. Ich habe auch alles erwartet. Ich kenne ja alles.
Ja.
Ich habe alles erwartet.
Und dann schläft er auf einmal.
Ja.
Ja, Knaller. Nee, finde ich super. Ich wollte gerne bei ein, zwei Sachen nochmal einhaken. Und zwar hast du bei Nachsorgehebamme sofort ja gesagt.
Ja.
Sag doch mal ein bisschen, was ist daran so besonders wichtig?
Weil du einfach erstens nicht rational denkst, auch nicht als Hebamme. Mhm. Also auch als Hebamme brauchst du einfach jemanden, der die Situation von außen beurteilen kann und dir auch nochmal sagt, hier, gib dir hier mehr Ruhe oder entspann dich hier mehr. Man ist einfach da, voll mütterliche Hormone. Und grundsätzlich ist es einfach wichtig, dass jemand ganz objektiv beurteilt, ist dein Baby zu gelb, ist es von der Ausscheidung in Ordnung, also es gibt viele Fragen, die aufkommen und unabhängig, dass man als Hebamme natürlich ein gutes Vorwissen hat, ist es einfach sehr wichtig, dass jemand die Physiologie mit beurteilt und auch an ganz vielen Stellen Ratschläge gibt und unterstützt.
Mhm. Ich fand das auch total wichtig und schön und auch ein gutes Gefühl, immer wieder zu hören, es ist alles super mit deinem Baby. Und eben, falls ihr wie ich einen ganz Moment, eine Sekunde lang innehieltet, bei ist mit den Ausscheidungen alles okay?
Ach so, Entschuldigung.
dann macht Ramona, glaube ich, so.
Ich merke das gar nicht. Ja. Macht das denn Baby gut Pipi?
Genau. Entschuldigung. Dachte ich auch so, Entschuldigung, was? Ja, aber genau. Und eine Sache kriegt ja vielleicht so eine Nachsorgehebamme auch mit und ist, glaube ich, auch ein Thema, was in der Community auch ganz groß ist, ist die Frage rund um den Babyblues. Was nennt man den Babyblues? Was ist das? Und kann man das vermeiden, was dagegen tun? Und ab wann braucht man Hilfe? Erzähl mal ein bisschen.
Also Babyblues bedeutet eine Zeit, in der man sich nach der Geburt eventuell nicht ganz so sicher fühlt, in der man traurig ist oder ja, sich einfach nicht so richtig wohl fühlt. Und das kommt ganz häufig, was auch ganz normal ist, am 3. bis 5. Tag gemeinerweise mit Milcheinschuss, weil dann merkt der Körper auf einmal, oh, der Mutterkuchen produziert keine Hormone mehr, der ist ja weg. Weil ne, der Mutterkuchen ist zwar schon lange raus, schon 3 Tage, aber die ganzen kleinen Hormone, die sind noch im Körper. Und wenn die dann weg sind, dann fällt der Körper so ein bisschen auf den Popo und denkt, ah, Hilfe, ich habe Chaos. Mhm. Und das spürt man psychisch auch. Und das ist bei der einen Frau mehr ausgeprägt, bei der anderen weniger. Man darf ja nicht vergessen, dass man ist auf einmal Mutter. Und man macht sich über viele Sachen Gedanken, auch wie ist das Verhältnis zu meiner Mutter und hoffentlich mache ich das alles gut. Es sind so viele Erwartungen, die man an sich selber hat und die in Kombination mit Hormonschwankungen, die machen schon mal eine etwas schlechtere Stimmung.
Das ist ein sehr guter Nährboden für Tränen.
Genau, und ich sage immer, im Wochenbett muss alles laufen, die Tränen, der Wochenfluss und die Milch, also lass es nicht drinne. Man muss das dann auch einfach rauslassen und einmal durchleben. Häufig ist das nach 2-3 Tagen, diese ganz akute Phase, wirklich gut, aber man hat schon so die ersten 6 bis 8 Wochen ist man empfindlicher und das wird manchmal so blöd gesagt, du hast Hormone, aber das ist eine Zeit, in der man einfach ein bisschen seelisch anfälliger ist und es kann passieren in sehr, sehr seltenen Fällen, dass dieses Hormonchaos wirklich so weit führt, dass man eine richtige Wochenbettdepression entwickelt oder sogar eine Wochenbettpsychose. Dafür gehen wir in der Nachsorge, das ist also nicht nur körperlich, sondern auch seelische Nachsorge, dass wir auch mit den Frauen sprechen und die merken dann irgendwie, ach, weiß ich nicht, eine Symptomatik kann sein, ich kann morgens gar nicht so richtig aufstehen, ich will mich nicht fertig machen, ich fühle mich so leer. Da merken wir auch relativ schnell, wenn Frauen Hilfe brauchen. Das ist zum Glück nicht so oft, aber die Mütter, die sich so fühlen, die haben direkt diesen riesengroßen Druck, dass sie denken, ich bin eine schlechte Mutter, ich darf mich so nicht fühlen, ich darf nicht, ich muss total euphorisch sein und ich darf nicht traurig sein. Aber das dürfen sie natürlich. Das ist auch normal, dass man in so Extremsituationen auch mal trauriger ist oder einfach auch das als große Belastung mal zwischendrin empfindet. Das ist total in Ordnung. Da müssen wir auch manchmal sagen, okay, du hast jetzt keine Depression. Es ist okay, dass du so empfindest. Es ist auch viel. Aber wenn es dann halt zu viel wird,
Wenn es zu lange anhält vielleicht.
Genau, auch. Dann müssen wir halt auch weiterleiten an Spezialisten und die Frauen auch gut auffangen, weil wie gesagt, da kommt so viel zu, so viel Druck zu. Das ist nicht in Ordnung so, ne?
Ich erinnere mich auch, dass es auch Momente gab nach der Geburt, wo ich so dachte, boah, eigentlich ist alles gut, ne? Also meinem kleinen Baby geht's gut, mir geht's gut, ich kann gut stillen, so eigentlich ist alles gut. Aber irgendwie fühle ich mich total traurig und hatte auch so das Gefühl, das ist jetzt total blöd von mir, dass ich so empfinde, weil eigentlich ist ja alles schön und warum bin ich denn nicht einfach dankbar und glücklich und diese Momente auszuhalten und zu sagen, es ist okay, ist gar nicht so leicht.
Ja.
Und auch vielleicht für die Abendspaziergänge, die du ja gerne predigst, dass man die schon in der Schwangerschaft zusammen mit dem Partner machen soll, ist das vielleicht auch ein gutes Thema. Schon mal zu sagen, übrigens, das ist dann nicht eine Laune oder ein sich hängen lassen, sondern das ist alles körperlich bedingt und
Es gibt einen guten Grund dazu.
Es gibt einen Grund dafür. Es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich mich wahrscheinlich so fühlen werde. Und ich brauche von dir dann Hilfe, indem du mir einfach nur sagst, das ist okay. Ja, so nimm ich in den Arm, es ist okay.
Hast du mit deiner Hebamme denn drüber gesprochen, oder?
Ja, also ich hatte auch mit der zweiten Hebamme auch eine, mit der ich echt gut über sowas sprechen konnte. Die hat auch immer so ganz coole Fragen gestellt. Das fand ich auch sehr schön. Da kann ich auch wirklich nur sagen, ach, wie toll seid denn ihr Hebammen eigentlich, ne? Wie wertvoll und wie unterbezahlt und wie, also von uns aber auch hochgeschätzt. Also das nur mal so nebenbei. Ganz wichtig in der Zeit, direkt nach der Geburt, ist ja auch das Bonding. Erzähl mal ein bisschen, was ist Bonding? Ist das ein natürlicher Prozess? Sollten das Eltern bewusst fördern?
Also das sollte eigentlich das Umfeld direkt nach einer Geburt fördern. Also man weiß zum Glück, dass ganz viel, also Bonding bedeutet viel Körperkontakt, Bindung aufbauen, viel Zuneigung, kuscheln, zärtlich sein mit dem Kind. Das ist ja früher so gewesen, die Kinder wurden irgendwie hochgerummt auf den Pöppes gehauen. Das ist schon zum Glück schon etwas länger her. Und bei uns ist es mittlerweile eigentlich fast jeder Geburtshelfer, also der Geburtshelfer legt im Kreissaal oder die Hebamme das Baby auf die Brust der Mutter und dann ist der erste Körperkontakt da. Und dann kann man das halt entweder total lange fördern oder man nimmt das Kind weg und sagt so, ey, jetzt müssen wir aber hier abnabeln, schnell Werte erfassen, weil im Kreissaal ist immer viel los. Und dann muss ich noch dies und das machen, dann soll das Kind eigentlich wieder zur Mutter hin, aber man kommt irgendwie nicht dazu. Also es ist schon mit unserer Aufgabe, auch das Bonding von Anfang an zu fördern und darauf zu achten, dass es auch schön auch eingehalten
also
wird.
Also wirklich körperliche Nähe, ne?
Ja,
viel
absolut.
Aneinander sein.
Das macht halt einfach eine wahnsinnige Verbindung. Und es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das in deinem engen Umkreis mal hattest, es gibt Frauen, bei denen ist nicht dieses Gefühl da, ich habe jetzt gerade alles vergessen. Das sind wirklich wenige Frauen. Also die meisten haben wirklich trotz Anstrengung und allem dieses Gefühl, das Kind ist da und alles ist vergessen, alles ist toll. Das haben nicht alle Frauen. Und die denken dann auch direkt so, wieso kann ich denn jetzt nicht das fühlen, wovon alle sprechen und fühlen sich total schlecht. Und das braucht manchmal sogar 10-12 Stunden, bis dieses Gefühl kommt. Das kommt, das sage ich auch allen Frauen, die das so fühlen, sage ich, mach dir überhaupt keine Sorgen, es kommt. Aber da ist natürlich auch noch mal wichtiger, dieses enge Kuscheln, dieses auch nackig Kuscheln. Also wir ziehen die Kinder im Moment bei uns in der Klinik auch nicht an nach der Geburt, sondern lassen die, bis die zur Station kommen, nackig auf dem Bauch. Extra, damit die Haut an Haut liegen, weil man das weiß. Ne? Das ist, das macht ganz viel. Und zum Beispiel, du hast eben von einem Kaiserschnitt gesprochen. Gerade bei einem Kaiserschnitt ist uns halt auch mega wichtig, dass die Frauen ganz schnell das Kind auf der Brust haben, weil damit dieses Gefühl kommt, dieses Kind, was da gerade rausgekommen ist, das ist jetzt direkt wieder bei mir, weil ja so ein bisschen das anders ist als bei einer normalen Geburt.
Genau,
ne?
Das ist nämlich auch eine der Fragen. Wie ist denn das? Kaiserschnitt, natürliche Geburt, nimmt das Einfluss auf Bonding? Macht das irgendwie einen Unterschied?
Wenn, das kommt ein bisschen darauf an, wie sowas abgelaufen ist. Es gibt natürlich die Situation, in denen kann das Baby nicht sofort zur Mama auf
Das muss ja auch nicht nach dem Kaiserschnitt sein, sondern es kann ja auch sein,
auch dass nach einer normalen Geburt,
normale Geburtskomplikation, also bei einer natürlichen Geburt eine Geburtskomplikation gab und das Kind erstmal versorgt werden muss.
Genau, und das ist, aber man kann halt ganz viel nachholen aus. Also meine bei ganz vielen Kaiserschnittmamas mache ich das so, dass wir sagen, wenn euer Baby dann im Wochenbett zum ersten Mal gebadet wurde, auch zum zweiten Mal, dass ihr euch danach ins Bett legt und man das so ein bisschen nasse, nicht pitschepatsche nasse Baby, aber das etwas nasse Baby auf die Brust von den Müttern legt, damit die nochmal einmal wieder so dieses Gefühl, also wenn es nicht möglich war danach, ne, je nachdem, oder auch bei einer normalen Geburt, wenn es nicht geklappt hat, diese Situation nochmal reingehen. Das ist ganz oft so, die Mamas weinen, die Kinder sind total glücklich und das kann man auch ein paar Mal wiederholen, einfach um so ein bisschen mit dieser Situation ein bisschen in Frieden zu kommen, weil den Frauen fehlt, dass sie die Kinder nach der Geburt nicht auf der Brust haben. Und das kann man aber, das kann man heilen, ne? Dadurch, dass man das nachholt zu Hause.
Schöner Gedanke, der das fällt ist mir total schön. Gut. Mhm. Ja. Wenn es jetzt schon ein erstes oder vielleicht sogar schon ein zweites und damit jetzt dann ein mögliches drittes Kind gibt, wie können denn Eltern während der Zeit des Bondings mit einem neuen Baby auch den anderen Kindern gut gerecht werden?
Indem man die mit integriert. Die dürfen ja mit ins Bett. Die dürfen mitbonden. Es ist echt aufregend. Und man kann auch nicht sagen, dass es, also das Bonding ist etwas unentspannter, weil eigentlich ständig irgendeine kleine Patschehand beim Kind, beim Baby im Gesicht ist oder irgendwie.
Oh dann Gott, wenn die dann so Liebe schenken wollen und du denkst so, bitte drück es nicht.
Klettern überall drüber und die Brust ist aber gerade riesig wegen der Milch und dann, also es ist aufregend und spannend, aber auch sehr süß. Und natürlich wollen die Fingerchen, also so irgendwie anderthalb, zweijährige wollen immer gerne die Augen von Neugeborenen öffnen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also da,
gerade so an meine Tochter denken, die das auch immer da versucht hat.
Immer zuerst die kleinen Finger hin, aber integrieren und halt auch aufteilen. Und es ist oft so, dass häufig ist es ja so, dass die Männer arbeiten und die Frauen mehr zu Hause sind und dann sind die Männer so ein bisschen außen vor. Das ändert sich beim zweiten häufig, weil wir brauchen da ja noch jemanden, der frei ist.
Genau.
Und dann wird die Beziehung zum Vater nochmal ordentlich gestärkt, weil man durch das Stillen teilweise noch ein bisschen mehr daran gebunden ist, das Neugeborene zu versorgen als Mutter.
Ja. Wir haben noch ein paar Fragen aus der Community, die wir immer gerne mit einbauen. Und zwar ist das unter anderem, wann ist denn mein Körper wieder in Anführungszeichen normal? Ich fand schon die Frage, bei der Frage schwingt ja schon irgendwie so ganz viel Druck mit, oder?
Ja, total. Und auch da wieder so diese Sache, was definiere ich für mich als normal? Also der braucht definitiv ordentlich über ein halbes Jahr, um hormonell und also einfach nur schon mal die Sehnen, Bänder, Gelenke, das ist alles gelockert durch Hormone. Mhm. Bis sich das regeneriert hat, da sind wir bei über einem halben Jahr.
Ja.
Das ist jetzt ja nur rein körperlich so gesehen, emotional. Also dann kommt es drauf an, wie stellst intensiv du, mache ich Rückbildungs... Ja, ja, absolut.
Oder?
Solange du stillst, bleibt auch weiter so ein leicht weiches Gefühl, also so eine Erweichung quasi auch noch vorhanden durch die Stillhormone. Und dann auch, in welcher Form mache ich Beckenbodenarbeit, Rücken, Bauch, das sind diese Sachen, die, klar, da kann man entweder sehr intensiv dran arbeiten oder gar nicht, ne? Davon ist es definitiv abhängig. Und da auch auf jeden Fall auch nicht falsch belasten und zu viel machen. Also wirklich ganz bewusst sich einen Rückbildungskurs suchen und damit man den Input hat, den man braucht. Und ich sag auch schon, also nicht so lange man irgendwie Beschwerden hat, aber nach 2-3 Wochen im Wochenbett geht es auch um Beckenboden, definitiv.
Ach, siehst du, das trifft nämlich genau die nächste Frage. Wann ist Sport nach der Geburt erlaubt, mit und ohne Kaiserschnitt?
Das ist, da kommt es auch darauf an, was für eine Art von Sport. Also Beckenbodentraining geht ab dem Zeitpunkt, ab dem quasi keine Beschwerden mehr in dem Bereich sind. Und ich halte auch alle, vor allem Schwangere, die ihr zweites, drittes Kind bekommen, schon dazu an, ganz viel bewusst mit dem Beckenboden in der Schwangerschaft umzugehen, weil eigentlich macht die Schwangerschaft den Grundstein für einen guten Beckenboden. Wenn man den da nicht beachtet, macht man ordentlich... Also ist es echt negativ fürs Wochenbett, weil man auch schon während der Schwangerschaft ja durch den Druck des Kindes im Bauch da eine Belastung hat. Und wenn man den da schon gut anspannt, eine gute Grundlage macht oder halt auch, ich weiß, es ist immer einfacher gesagt als getan, das ältere Kind nicht so viel hochnimmt, tut man seinem Beckenboden echt was Gutes. Und im Wochenbett wirklich super den Beckenboden schont und dann, ja, man sagt so, 8 bis 12 Wochen lässt man sich Zeit, bevor man einen Rückbildungskurs beginnt. Und ich habe manchmal Mütter, die haben nach 9 Wochen noch Beschwerden an der Kaiserschnittnaht. Dann sage ich, pass auf, dann machst du die oder die Übung nicht mit. Das ist sehr individuell. Die kommen ja alle mit unterschiedlichem Trainingszustand. Und die einen wollen super doll durchstarten, die anderen nicht. Und dann sage ich mal, pass auf, wer 20 mehr wachen will, macht gerne. Wer weniger machen möchte, macht weniger, damit es auch zu jedem passt. Aber so 8 bis 12 Wochen ist so das, was empfohlen ist. Und dann gibt es noch die Sache, dass natürlich alles, was viel Druck auf den Beckenboden ausübt, das ist zum Beispiel Joggen oder so gewisse, weiß nicht, jetzt so ein Zumba-Strong-Kurs zum Beispiel. Ja, wobei so ein Schritt, das geht dann, wenn die Reiter haben nämlich meistens einen super Beckenboden. Okay. Ja, weil die halt wahnsinnig stark dabei den Beckenboden anspannen. Da sagen wir eigentlich bis zu einem Jahr fast. Joggen jetzt zum Beispiel, weil man muss sich ja vorstellen, dass nicht nur der Beckenboden relativ locker ist, sondern die Bänder, mit denen die Gebärmutter befestigt ist, die wachsen ja mega lang. Und dann flipp, wird die Gebärmutter wieder klein und dann hängt die quasi zwischen diesen wabbeligen Bändern. Und wenn ich dann auch noch anfange zu joggen, dann macht die Ping-Pong in meinem Bauch. Und das drückt ja auch alles wieder auf meine Blase und auf meinen Beckenboden. Und das soll alles schön da bleiben, wo es ist, möglichst lange, damit es mir keine Beschwerden macht. Ja. Und das ist manchmal schwierig, weil gerade so sportbegeisterte Frauen, die vielleicht auch Teamsport, Handball, irgendwas machen, die wollen wieder trainieren, die haben auch Lust auf diesen Teamsport. Und da habe ich selber auch erlebt, dass Frauen Bänderrisse früh hatten, weil die noch weich sind.
Weil die Bänder auch noch so.
Und das sind so Stoßbewegungen, die du nicht, unvorhersehbare. Und dann hast du auch eine erhöhte Verletzungsgefahr. Und das ist gerade für Frauen, die so diesen Sport lieben. Die hätten dann vielleicht ja nach 4, 5 Monaten wieder anfangen können. Und dann sind sie aber erstmal raus wegen OPs vielleicht oder so, ne?
Oh Mann, ja. Okay, das war jetzt für mich total neu. Das wusste ich auch nicht. Auch nicht das mit dem Joggen.
Ja, also man, das also, ist aber auch
was.
Gerne joggt,
ich kann ja joggen, ich kann es ja überhaupt nicht verstehen. Für mich wäre das eine super Nachricht. Ja, aber für du manche darfst ist jetzt das, leider ja nicht joggen. Ich so, okay.
Für manche ist es dann schrecklich, dass sie sagen, weil manche kriegen als da den Kopf frei und dann sagst du denen ein Jahr lang nicht. Und denen sage ich dann, pass auf, dann bitte bis zum Erbrechen walken meinetwegen, aber nichts, was so eine extreme Schwingung in deinen Körper bringt. Das ist, weil diese Frauen, das sind auch die, die generell länger ihr Leben noch Sport machen wollen. Und wenn du da schon Mist machst, das ist so schade, ne?
Ja. Von einem Sport zum nächsten, Sex. Wann nach der Geburt ist Sex denn wieder eine gute Idee?
Auch wieder natürlich absolut mega individuell. Jede Frau verpackt eine Geburt ja anders und empfindet auch ihren Körper anders nach der Geburt. Und dementsprechend merke ich halt oft, dass Frauen so, so erschöpft sind vom Geben. So ein Kind, das hängt ja, wenn es nicht gerade halt alle 2 bis 4, 5 Stunden an einem trinkt, auch viel und kuschelt viel und man gibt eigentlich so 24 Stunden am Tag ganz viel und dann kommt noch jemand, der will auch noch was haben. Heißt nicht, dass man überhaupt keine Libido mehr hat, aber sie ist definitiv im Wochenbett und in der Zeit etwas geringer als normal. Und
auf jeden Fall und ja auch aus einem ganz bezaubernden Grund.
Genau und dann kommt natürlich noch dazu, dass man echt ein optimales Zeitfenster finden muss. Das ist einfach, ne, man hat ja dann auch ein Kind, was eventuell schreit und also es gibt keinen größeren Libido-Killer als Kinder.
Das wenn man halt sofort, hast du was gehört? Ich habe es gehört.
Dann ist sofort, ja, aus und irgendwann stehen sie vor allem, bewegen sie sich dann. Ja. Naja. Deswegen ist das grundsätzlich erstmal super wichtig, dass man wartet, bis der Wochenfluss versiegt ist, weil das immer noch, also im Wochenbett hat man halt eine leichte Blutung. Dadurch, dass der Mutterkuchen den Körper verlassen hat, ist da so eine kleine Wunde. Und aus dieser Wunde heraus hat man 6 bis 8 Wochen eine leichte Blutung. Jetzt nicht wie im Schwall, sondern eher so periodenstark und immer kleiner werdend. Aber solange das halt da ist, gibt es eine Infektionsgefahr.
Das würde ich nämlich auch nochmal fragen.
Dann könnte man
erstmal noch größer, ne?
Genau, und dann könnte man theoretisch, weil so lange ist diese Wunde auf. Theoretisch könnte man dann sagen, okay, bei einem benutzten Kondom. Die Frau braucht aber meist auch ein bisschen Schutzzeit, weil ja einfach die Geburtsverletzungen auch, wenn denn vorhanden, gut verheilt sein müssen. Ja. Und dann kommt dazu, in der Schwangerschaft hat man extrem viele Hormone, die eine sehr feuchte Scheinflora machen, wo man extrem viel Ausfluss hat. Das ist einfach durch die Hormone so. Und mit der Geburt, zack, ist es auf einmal wie abgestellt. Das heißt, durch das Stillen und durchs Wochenbett ist die Scheidenflora total trocken. Und auch wenn das Thema nicht mit jeder Familie direkt immer super ist, wenn die Hebamme von Sex anfängt, sage ich allen im Wochenbett, wenn ihr in irgendeiner Form wieder Sex haben möchtet, besorgt euch Gleitgel, auch wenn ihr es vielleicht nie gebraucht habt, weil die Scheidenflora ist so trocken. Vielleicht ist die Geburtsverletzung mega verheilt, aber es tut dann einfach weh, weil es zu trocken ist. Ne? Dass man auch da auf jeden Fall sowas zu Hause hat, weil es echt das wirklich erschwert.
Ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass man ja auf einmal auch noch die größte Rolle hat. Ja? Nämlich in vielen Fällen, wenn man stillt, einen anderen Menschen zu ernähren, ja,
am Leben zu halten. Absolut, das zehrt. Das ist wirklich körperlich anstrengend.
Körperlich anstrengend, stillen, und da reden wir dann in der nächsten Folge drüber, ist ja nicht nur dieses harmonische Zweisamkeit, sondern ist ja eigentlich irgendwie quasi Sprint für den Körper, super anstrengend. Aber auch, was es mit dir irgendwie im Kopf macht und im Herzen und überhaupt so. Also ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, ich bin so eine Mischung aus Milchkuh und Mad Drive, ja. Und das Letzte, was irgendwie, an das ich da gedacht habe, war jetzt eine Runde Vögeln.
Ja, deswegen, das genau, und dann halt unabhängig vom Körperlichen einfach die innere Bereitschaft. Und dieses halt, wie gesagt, man ist ja in dieser Mutterrolle und das passt, man muss seine Rolle neu finden irgendwie, ne? Das ist ja irgendwie so, wo stehe ich überhaupt gerade? Und was für viele auch einfach noch eine Riesenrolle spielt, ist, dass sie ihren Körper danach nicht direkt so anziehen finden, ja, ne? Und dass da auch noch mal Hemmungen dazu kommen, dass man wieder denkt, ich bin so anders, als ich sonst bin. Und gut, die Männer finden das wunderschön, dass die Frauen so große Brüste haben. Das bringt ihnen am Anfang nicht so viel. Also was natürlich das Allerwichtigste ist, die Bereitschaft dazu, klar. Ja. Die Bereitschaft dazu, einfach wirklich die Lust dazu.
Aber ne? Die wirkliche Bereitschaft, nicht so.
Okay, wenn ihr unbedingt, ihr habt ja schon ein paar Wochen, dann müssen wir jetzt noch. Nee, genau.
Also ja. Ich würde auch sagen, ihr lasst euch Zeit, solange sich das noch nicht richtig anfühlt, ist das total okay und hat das auch jedermann zu respektieren. Und
absolut.
Ich weiß, man möchte natürlich auch die Partnerschaft stärken, und aber nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, um wirklich wieder euch danach zu fühlen. Wie schnell nach einer Geburt kann ich dann eigentlich wieder schwanger werden?
Als du es gerade gesagt hast, dann kam mir das direkt in den Sinn. Ja. Schnell. Man kann nach 4 Wochen nach einer Geburt schon wieder einen Eisprung haben. Das ist mega schnell. Und deswegen spreche ich das auch immer sofort an, weil es trotzdem, auch wenn viele eigentlich überhaupt keine Lust darauf haben, es gibt immer mal welche, die sind total entspannt und sagen, boah, das brauchte ich jetzt und das habe ich irgendwie, ich habe da total Bock zu gehabt. Und deswegen spreche ich es auch schon so früh an, weil manche mich an, also die meisten gucken mich sofort so an, als wenn wir da jetzt dran denken. Mhm. Aber ich habe es schon erlebt, dass ich eine, da habe ich gerade angefangen, war ich 23, und dann waren Pärchen, die waren Mitte 30, das ist mir ja eh so ein bisschen zurückhaltend und will nicht mit denen über Sex sprechen. Und dann ist die im Wochenbett wieder schwanger geworden. Weil das Kind lag in der Kinderklinik, und die waren halt, eine 3 Wochen war das in der Klinik und die haben das auch regelmäßig besucht, aber die waren die Nächte halt zu Hause, ne? Ja, hab ich mir keine Gedanken drüber gemacht und die haben halt eine schöne Zeit gehabt und dann Zeit, naja, so hat es. Also das geht schnell und gibt
wie
ja diese.
Denen? Also sag mal kurz, was war da die Reaktion auf die zweite Schwangerschaft?
Ja, die waren, also das war erstmal nicht schön und dann haben sie sich dran gewöhnt. Ne?
Ja. Aber erstmal bestimmt ein ordentlicher Schock.
Total.
Oder? Damit haben die nicht gerechnet. Haben die gar nicht verhütet oder?
Die haben nicht verhütet, weil die gedacht haben, ach komm, jetzt mal 1-2 Mal und dann kommt noch, es gibt immer noch dieses Gerücht, dass Stillen vor Schwangerschaft schützt. Es ist auch so, wenn man theoretisch in bestimmten Zeitraum immer wieder stillt, dann bleibt es, beim Stillen wird so ein Hormon ausgeschüttet, das den Eisprung hemmt.
Aber das war zum Beispiel bei mir nicht so. Also bei meiner zweiten Schwangerschaft habe ich gestillt und hatte auf jeden Fall wieder meinen Eisprung und hatte auch ganz
schnell. Aber du hast nicht 3-stündlich noch gestillt, oder?
Doch.
Okay. Ja, nur theoretisch, ne? Rein theoretisch so.
Also 3-stündlich im Sinne von einem Abstand von.
Alle 3 Stunden wird normalerweise beim Stillen Hormon ausgeschüttet, was den Eisprung hemmt.
Ja, wenn man also das habe eher noch häufiger gestillt am Anfang.
Verstand. Okay. Bist du. Okay.
Du kannst mich ruhig fragen, wie schneidest du dann raus?
Nein, nein. Nein, ich überlege gerade, aber du bist doch nicht während der Stillzeit schwanger geworden, oder doch?
Nein, nein, nein.
Ach so.
Aber ich meinte, bei meinem Sohn habe ich super schnell wieder einen Eisprung gehabt.
Ach so,
danach.
Ja, okay.
Und hätte super schnell wieder, also ich hätte auch quasi nach 4 Wochen bam wieder schwanger sein können.
Ja gut, dann hast du einen sehr resistenten Körper, das Alters wollte springen, dem hat das Still nichts ausgemacht. Ja. Jetzt nur lehrbuchmäßig, ne? Das ist der Grund, warum das überhaupt kursiert. Also es gibt schon auch einen fundierten Grund dafür, aber da muss ein Kind mal nur 4 Stunden schlafen oder so resistente Eier haben wie du, dann springt es trotzdem.
Ja, also ich habe eine Freundin, die tatsächlich Frauenärztin ist und die hatte das auch. Und ich habe sie sofort so, Steffi. Steffi, hier ist was ganz Komisches am Laufen. Was ist hier los? Normalerweise ist doch der Deal, solange ich stille, habe ich nicht meine Tage. Was ist hier los?
Nein,
aber es passiert immer wieder und es passiert immer öfter. Und natürlich, bevor es das erste Mal soweit kommt, bin ich ja schon fruchtbar.
Ja.
Und weiß das aber nicht. Mhm. Das könnte euch auch passieren. Also immer schön verhüten, wenn ihr nicht direkt nachlegen wollt. Wie verhütet man denn nach einer Geburt am besten?
Die mechanischen, nervigen Mittel, die man eigentlich nicht sonst so viel Lust hat. Also Kondome sind da schon mit einfach nicht schlecht, weil man natürlich, es gibt gute Stillpillen und die sind für später auch nicht schlecht, aber ich würde zumindest am Anfang.
Was sind denn Stillpillen?
Ach so, das ist eine normale Verhütungspille, die du beim Stillen einsetzen kannst. Das sind Hormone, die du trotz Stillen nehmen kannst.
Aha.
Aber da wartet man ein bisschen, bis sich auch einfach so generell der Hormonhaushalt wieder so ein bisschen reguliert hat.
Wie stehst du denn, um mal so einen kleinen Ausflug zu machen zu der Pille? Bitte antworten Sie ehrlich. Ich habe bei Ramona schon, Ramona so, ich habe so in den Augen gesehen, so, okay, politisch korrekte Antwort.
Nee, Schublade nicht politisch drei. Korrekt, aber ich bin ja auch älter geworden. Ich habe lange die Pille genommen, aber grundsätzlich finde ich, sind es schon viele Hormone. Also eigentlich, ich denk ja jetzt weiter an meine Kinder und wenn die Große soweit ist. Also für mich wird es eine Herausforderung. Ich will schon, dass sie nicht zu frühzeitig loslegt. Deswegen wird sie die Pille kriegen. Aber eigentlich finde ich es gruselig, dass wir Hormone nehmen. Es hat uns viel Freiheit gebracht.
Ja.
Aber es ist doch echt eigentlich nicht zu unterschätzen, auch die Risiken, die dazu gehören.
Also ich habe gemerkt, mit dem Absetzen der Pille und der Pubertät, die in meinem Gesicht wieder stattfand, ich habe Pickel bekommen, ohne Ende, über Monate, wo mir einfach bewusst geworden ist, wie krass Hormone sind und was die eigentlich mit mir machen. Und bis die alle rausgearbeitet waren aus dem System und sich das von alleine wieder reguliert hatte, das hat mich so erschreckt.
Ja.
Das hat mich wirklich tief geschockt. Und da ich für mich entschieden, ich möchte keine Hormone mehr nehmen.
Ja, so geht's
mir aber
auch.
Ich möchte eigentlich auch dringend verhindern, dass das meine Tochter irgendwann so machen muss und auch vor allem mit welcher Leichtigkeit ich die schon immer verschrieben bekommen habe, ohne dass mich auch irgendeiner mal so ernsthaft aufgeklärt hätte.
Ja, über die Risiken einfach, und das ist nicht ohne.
Und auch, ne, also wir sind ja auch noch so zu Zeiten irgendwie groß geworden oder haben die Pille genommen, wo es irgendwie Mikropille war noch gar kein Thema, also du hast einfach so den größten Blocker bekommen, den du irgendwie kriegen konntest und hast das auch gar nicht groß in Frage gestellt, aber vielleicht ist es ja auch, so eine Geburt ist ja auch nochmal so ein Neuanfang und vielleicht seid ihr auch unter den Menschen, die auch nochmal einfach hinterfragen wollen, welcher Weg für euch der richtige ist. Muss nicht unserer sein, aber vielleicht überlegt ihr nochmal. Ja, ich glaube, lass mich mal gucken. Haben wir alle wichtigen Fragen aus der Community? Ich glaube, die haben wir wirklich alle beantwortet. Ich würde gerne, obwohl ich natürlich mit denen auch unendlich schnacken könnte, Ramona, aber wir haben ja schon das nächste Mal eine tolle Folge zum Stillen vor uns. Würde ich jetzt gerne nochmal von dir zusammengefasst hören, was ist das Wichtigste am Wochenbett? Worauf sollen wir achten?
Also ganz besonders wichtig ist es, dass ihr euch ganz viel Zeit und Ruhe einplant und einen Schutzraum baut, wirklich für eure kleine Familie, damit ihr die Zeit ganz ungestört genießen könnt und ganz ungestört zusammenwachsen könnt. Dass ihr alles andere nach außen in frei haltet und euch wirklich ganz hingeben könnt dieser ganz neuen Lebenssituation.
Und wenn euch nochmal konkretere Tipps fehlen, dann hört die Folge einfach nochmal an oder eine andere. Wir haben ja noch ein paar schöne. Und vor allem dann das nächste Mal noch eine tolle rund ums Thema Stillen wieder mit dir, Ramona. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ich finde das, ich freue mich ja schon richtig auf nächste Woche, weil es ist so verrückt, was der Körper dann so macht, ne? Und ich finde immer wieder, wenn ich so über Bilder stoße, ihr könnt mal bei mir auf Insta gucken, da gibt es auch so ein Foto, was ich vor gar nicht so langer Zeit gepostet habe, wo ich zeitweilig in meiner Familie liebevoll Dolly Klum genannt wurde. Und ich habe mal eines gepostet, wo man das so ein bisschen erahnen kann. Also was da in dem Körper los ist und was das mit uns so macht und wo die Schwierigkeiten liegen und was man vielleicht tun kann, damit es funktioniert, das erzählen wir euch das nächste Mal. Das war es erstmal für uns von heute von Little Big Heart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war schön, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Und wir freuen uns wie immer auf den Austausch mit euch auf den Mom Social Media Kanälen oder auch unter littlebigheart.com. Macht's euch schön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüssi. Danke, Ramona.